Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Europa hat gewählt und hat den extrem Rechten neuen Rückenwind verschafft. Das zeigen auch die Kommunalwahlen in den ostdeutschen Bundesländern. Und im Herbst stehen dort weitere wichtige Wahlen an. Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Passend dazu hat über letzteres Bundesland der Journalist Martin Debes sein Buch vorgelegt. Deutschland der Extreme, wie Thüringen die Demokratie herausfordert. Gleich erfahren Sie mehr. Außerdem geht es um zwei Bücher, die den Kapitalismus kritisch hinterfragen, und um unsere Reihe Faschismus verstehen, in der wir schon lange geschriebene Bücher zum Thema nochmal gelesen haben. Und damit fangen wir bei Andruck nach einigen Takten Musik auch an. Faschismus verstehen. Unter dieser Überschrift holen wir von der Literaturredaktion im Deutschlandfunk Bücher wieder aus dem Regal, die man aktuell lesen sollte. Nach dem Rechtsruck bei der Europawahl, besonders in Frankreich, Italien, Österreich und Deutschland, stellen wir heute den Kulturpessimismus als politische Gefahr in den Mittelpunkt. Das gleichnamige Buch des Historikers Fritz Stern aus dem Jahr 1961 ist eine eindrückliche Warnung vor einem Phänomen, das auch heute noch vielen Menschen anschlussfähig erscheint. Nämlich die Warnung, dass Kultur, wie auch immer man sie definiert, verfalle, bedroht sei und gerettet werden müsse. Gerettet natürlich mit den Ideen des Nationalismus, des Reaktionären, des Rechtsextremismus. Ein Motiv der sogenannten konservativen Revolution, deren Schriften und Gedanken Stern in seinem Buch anhand von drei Protagonisten vorstellt und deren Bedeutung für den Nationalsozialismus herausarbeitet. Für unsere Reihe haben wir Extremismusexperten und Buchautoren gebeten, ihre Leseempfehlung mit uns zu besprechen. Der Vorschlag für Fritz Sterns Buch kam vom Dramaturgen und Sachbuchautoren Bernd Stegemann. Und meine Kollegin Katrin Stövesand hat mit ihm gesprochen.
Herr Stegemann, als wir uns für die Reihe Faschismus verstehen umgehört haben, wurde dieses Buch mehrfach genannt. Es wird ja auch nach wie vor verlegt. Was macht diesen Titel so zeitlos?
Also das Buch ist ja aus den 60er Jahren, also eigentlich schon ziemlich alt, aber ich habe es jetzt nochmal gelesen, ich hatte es vor vielen Jahren schon mal gelesen und ich war wieder sehr begeistert, weil es erstens wahnsinnig gut geschrieben ist, also es macht auch Spaß, das zu lesen. Man erfährt unglaublich viel über diese Vorgeschichte des nationalistischen, völkischen, antisemitischen Denkens, was dann im 20. Jahrhundert so unglaublich brutal zugeschlagen hat. Und das ist für mich sehr interessant, dass man begreift, was eigentlich die Wurzeln von etwas sind, was man dann später als etwas unglaublich Katastrophales quasi erleben musste. Weil ich immer dazu neige, natürlich aus einer alten, sag ich mal, Hegel-marxistischen Schulung, dass die Dinge nicht vom Himmel fallen, also nicht plötzlich einfach da sind. Auch das Schreckliche nicht, sondern dass es immer Vorgeschichten gibt für alles. Also alles entsteht aus etwas. Und diesen Entstehungsprozess, den beschreibt Fritz Stern unglaublich anschaulich und tatsächlich auch sehr, sag ich mal, gut lesbar.
Fritz Stern, geboren 1926, gestorben 2016. Er emigrierte während der NS-Zeit mit seinen Eltern in die USA. Er wurde Historiker, ein Experte für deutsche Geschichte. Und dieses Buch ist aus seiner Dissertation hervorgegangen. Es erschien 1961 in den USA, zwei Jahre später dann auch auf Deutsch. Und hier war das, wie Norbert Frey im Vorwort schreibt, geistesgeschichtliche Aufklärung, die Rolle der konservativen Revolution, die uns ja jetzt, sage ich mal, seit den Nullerjahren schon sehr bewusst ist, war also in den 60er Jahren noch nicht so erforscht und bekannt.
Naja, einerseits vielleicht noch nicht so erforscht, andererseits war der Schrecken des Nationalsozialismus natürlich noch deutlich näher in 1960. Also sprich, der Grund, dieses Buch zu schreiben, war natürlich noch viel existenzieller, als er es vielleicht heute ist.
Ja, das heißt, dieses Buch hat also zusammen mit anderen Veröffentlichungen dazu beigetragen, das Wissen um die Bezüge der konservativen Revolution zum Nationalsozialismus aufgeklärt, also verständlich zu machen, was passiert, wenn Ressentiment zu Politik wird. Und Stern hat hier exemplarisch drei Denker und Publizisten der konservativen Revolution ausgewählt, die eben zeitlich aufeinander folgten, sich auch auf ihre Vorgänger bezogen. Das waren Paul Delagarde, Julius Langbehn und Arthur Müller-Vandenbroucke. Und Stern beschreibt dabei auch die politischen Stimmungen aus diesen verschiedenen Epochen. Er beschreibt, wie damals eben der Kulturpessimismus wuchs. Von den 50er über die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts bis eben in die Zeit der Weimarer Republik. Und das ist schon deshalb spannend, weil wir ja meist eher an die späteren Stichwortgeber der konservativen Revolution denken, Karl Schmidt oder Oswald Spengler. Stern aber beginnt seine Untersuchung mit Paul Delagarde. Der war Orientalist und Religionswissenschaftler, lebte von 1827 bis 1891. Ich fasse mal kurz zusammen, was dieser Mann wollte. Er war gegen Liberalismus, das moderne Leben, gegen Parteien und Parlamentarismus und für eine Wiedergeburt der Nation und eine, ja, sozusagen nationale Religion. Lagarde bezeichnete sich als konservativen Radikalen, beklagte kulturellen Verfall und politische Uneinigkeit. Und was ganz bemerkenswert ist, bei aller Kritik würdigt Stern aber auch Lagardes Prognosen damals als scharfsinnig und hebt sogar gewissermaßen hervor, dass Lagarde die Kulturkrise erkannt und genutzt hat, die pessimistische Stimmung sozusagen gesteigert hat. Würden Sie das auch so lesen, also nicht zustimmend, aber durchaus anerkennend?
Ja, das zeichnet das Buch von Fritz Stern aus, dass er quasi unpolemisch mit diesen doch sehr drei toxischen Denkern umgeht. Also, dass er sie wirklich versucht, in ihrer ganzen mehr Widersprüchlichkeit und mehr Dimensionalität überhaupt erstmal entstehen zu lassen. Und das verhilft dem Leser, der Leserin heute, glaube ich, zu einem vertieften Verständnis dieser Wurzeln dieser schrecklichen völkisch-nationalistischen Ideologie. Also der englische Titel ist eigentlich viel schöner als der deutsche, der ist ja The Politics of Cultural Despair, also Politik der kulturellen Verzweiflung. Das ist bei diesen drei Denkern halt sehr, sehr dominierend für ihr ganzes Leben gewesen, dass sie zutiefst verzweifelt waren an ihrer eigenen Gegenwart. Und diese Verzweiflung hat halt nun so verschiedene Komponenten. Das eine ist etwas, was sie sicherlich dann mit dem Marxismus verbindet. Also sie waren sehr entsetzt über diese Zerstörungskraft des Kapitalismus und der Industrialisierung, also die große Verarmung, die Proletarisierung weiter Teile der Bevölkerung, die Orientierungslosigkeit, die Haltlosigkeit, die Heimatlosigkeit, also alles Stehende und Ständische verdampft, wie es bei Marx heißt, das nehmen sie genauso wahr, nur sind dann die Schlüsse, die sie daraus ziehen, halt völlig diametral, gehen sie in eine andere Richtung. Und da kommt man dann zu diesem nächsten Punkt, den sie schon nannten, das Ressentiment. Also das ist natürlich der Glutkern dieser drei Ideologen, ist, dass sie von Ressentiment getrieben sind. Und jetzt kann man natürlich überlegen, was ist eigentlich Ressentiment? Das ist natürlich letztlich eine Kränkungserfahrung, also ein Gefühl des Zurückgesetztseins, des Nicht-Gesehen-Werdens, des sozusagen Beleidigtseins. Und dieses Gefühl haben sie dann, sag ich mal, massiv gepusht. Also sie haben es in sich selber sehr groß gefüttert, das Ressentiment. Sie haben quasi ihre gesamte Energie daraus gezogen, dass sie sich als Personen inszeniert haben und auch selber offensichtlich so empfunden haben, denen von der Welt ständig Unrecht angetan wird. Und das ist, wie man in sich selber sehr leicht herausfinden kann, tatsächlich eine ganz starke Triebkraft. Also wenn man etwas tut, weil man irgendwie sich zurückgesetzt fühlt, dann ist das unglaublich stark, aber eben auch unglaublich gefährlich. Und diese Gefahr haben sie dann halt ausbuchstabiert.
Und das ist ja auch eine Parallele zu heute, oder? Diese Unzufriedenheit, dieses sich ungerecht behandelt fühlen, sich übergangen fühlen, das ist ja auch etwas, was jetzt tonangebend ist bei Extremrechten.
Ja, absolut. Das ist bei Extremrechten, glaube ich, der rote Faden, der sich durchzieht. Immer dieses Gefühl von, wir kommen zu kurz, wir sind bedroht, unsere Nation ist dem Untergang geweiht oder das ganze Abendland gleich mit. Also es sind immer diese apokalyptischen Szenarien, aus denen man dann quasi die nicht nur die Legitimation, sondern regelrecht die Aufforderung ableitet, jetzt in so einer Art von Widerstand zu gehen, so eine Art von Aufbegehren zu gehen, um das Allerschlimmste vielleicht noch abwenden zu können. Und das ist eben das Tolle wieder an dem Sternbuch, weil er das doch relativ, sage ich mal, plastisch beschreibt, diesen psychopolitischen Horizont, in dem das stattfindet, kann man eben als heutiger Leser dann auch sehen, na okay, das ist eben leider nicht mehr nur eine Eigenart des Rechten, sondern es ist eben auch eine Eigenart von anderen aktivistischen und radikalen politischen Bewegungen. Also Stichwort Russland, inszeniert sich ja als total vom Westen quasi in die Enge getriebene Nation, die jetzt gar nicht mehr anders kann, als sich mit Waffengewalt zu wehren. Aber auch so etwas, und da wird es natürlich besonders interessant, und darauf verweist dann sein Vorwort 1974 schon, Teile der 68er-Bewegung waren natürlich auch vom Ressentiment getrieben. Und bis heute kann man sagen, dass ein gewisser apokalyptischer Ton in der Klimabewegung oder in der Klimapolitik natürlich auch nicht frei davon ist, in so einer Art von Abgründigkeit abzurutschen.
Stern schreibt auch über die Bewunderer dieser Thesen, zum Beispiel bei Lagardes Theorien, da waren Friedrich Naumann und Christian Morgenstern unter anderem angetan. Und er erklärt, dass sie sich eben diesem Kulturpessimismus angeschlossen haben, zunächst übrigens auch Thomas Mann, aber diese zerstörerischen Aspekte, die eben auch in Lagardes Schriften sind. Er wollte Liberale und Juden dezidiert ausschalten, dass diese imperialistischen Pläne und diese zerstörerischen Pläne irgendwie überlesen wurden. Hat sie das überzeugt in Sterns Argumentation, dass sich da jeder so das rausgepickt hat, was passt?
Ja, ich glaube, dazu neigen wir Menschen sowieso, wenn wir Welt oder auch Texte wahrnehmen, dass wir natürlich Resonanzräume für bestimmte Meinungen, bestimmte Theorien haben, die uns dann sehr überzeugend erscheinen. Und anderes, was uns weniger überzeugend erscheint, wird dann auch gerne mal überlesen oder quasi nicht erinnert. Also ich glaube, diese selektive Wahrnehmung ist sowieso etwas sehr Verbreitetes. Da ist natürlich wiederum der Vorteil des Historikers, dass er dann quasi mit einem etwas weiteren Blick auf die Dinge gucken kann und sie nicht immer unbedingt auf sein eigenes Meinungsspektrum zurückbeziehen muss. Aber es ist natürlich total interessant, dass so große Denker wie Thomas Mann, ich meine, wir erinnern uns an seine Schrift zum Ersten Weltkrieg, dass er natürlich doch sehr affiziert war von dieser Bewegung, sich dann in den 20er Jahren davon sehr wieder emanzipiert hat, aber in den Anfängen doch stark das wohl gut fand.
Lagardes Schriften fanden in den 20er Jahren wieder Verbreitung, ebenso die von Julius Langbehn, der zweite Protagonist im Buch. Sein erfolgreichstes Buch war Rembrandt als Erzieher. Das hat er 1890 anonym veröffentlicht. Darin brandmarkt er moderne Kultur und Wissenschaft. Kunst sei der höchste Wert und das Mittel der deutschen Erziehung. Und Langbehn beansprucht Rembrandt darin als niederdeutschen Künstler und als Idealtypus, der Einfachheit und Intuition verkörpern solle. Und kurz zusammengefasst soll das Zeitalter der Kunst das Zeitalter der Wissenschaft ablösen. Also auch hier sehr gegenaufklärerisch, wissenschaftsfeindlich, intellektuellenfeindlich etc. Langbehns Werk wurde auch als nationalistische Hoffnung in den 20er Jahren populär. Was hier auffällt in Sterns Buch, er ist mit Langbehn weniger milde. Also er kann diesem sehr erfolgreichen Buch gar nichts abgewinnen. Er findet es wirr und ermüdend, widersprüchlich. Und ich sage noch ein paar Stichworte, uninspiriert und unfertig, was sich auch ein bisschen amüsant liest. Was denken Sie, warum bewertet er die beiden, also Lagarde und Langbehn, so unterschiedlich?
Naja, Lagarde war ja tatsächlich ein auch hoch angesehener Theologe und dann auch Professor für Theologie, hat dort auf einem ganz wissenschaftlichen Gebiet auch sich seine Meriten erworben. Langbehn wiederum war ja wirklich ein Autodidakt und auch jemand, der sich wirklich selber völlig außerhalb der Gesellschaft gestellt hat. Und ich habe mal per Zufall auf dem Flohmarkt dieses Rembrandt-Buch für ein paar Mark kaufen können und habe da heute Morgen noch mal reingeschaut. Und man kriegt sofort ganz schlechte Laune, wenn man das liest. Das ist eine wirre Aneinanderreihung von was ihm gerade so einfällt. Und das alles aber grundiert von so einem tiefen Groll und so einem tiefen Missmut. Also das ist überhaupt kein Buch, was einem irgendwie Freude machen könnte, sondern es triggert die ganze Zeit so einen tiefen Hass eigentlich auf die Welt und so ein übles Gefühl von Besserwisserei geht von dem Buch auf jeder Seite aus. Mhm. Und ich glaube, da hat der Stern zu Recht sehr aversiv drauf reagiert, weil wirklich in der Sprache schon selber das ganze Ressentiment sich quasi manifestiert.
Der dritte in der Riege ist ja Arthur Möller-Vandenbroucke. Lebte von 1876 bis 1924. Auch er fühlte sich von wilhelminischer Kultur und Politik abgestoßen. Er wollte den neuen nationalistischen Glauben, ein neues Reich, war eben gegen Parteien, Parlamentarismus. Und 1922 schrieb er das Dritte Reich. Das wurde von vielen später als Prophezeiung gedeutet, war aber, wie Stern ja zu Recht rausstellt, eher eine Projektion seiner Kulturkritik. Veröffentlicht wurde das 1923. Und wichtig ist, glaube ich, hervorzuheben, dass Möller-Vandenbroucke einer der ersten war, der die sogenannte Dolchstoßlegende vertritt, wonach eben der Krieg den Deutschen nicht nur aufgezwungen worden sei, sondern man habe sie zudem getäuscht mit der Aussicht auf einen gerechten Frieden und die Parlamentarier hätten die erfolgreichen Soldaten um ihren Sieg betrogen, dann zuletzt mit dem Vertrag von Versailles. Was denken Sie, aus dem Buch kommt es so ein bisschen raus, dass das der Punkt war, der Möller van den Broek nach dem Krieg auch zum Anführer einer jungkonservativen Gruppe machte. Halten Sie das für richtig?
Es ist auf jeden Fall der Punkt, der, glaube ich, die meiste Zustimmung gefunden hat nach 1918. Und Möller van den Broek ist, glaube ich, der, weil er natürlich auch der jüngste von den dreien ist, der am stärksten dieses Dilemma des Konservativismus verkörpert hat. Also auf der einen Seite ist er als Konservativer gegen den Liberalismus, also sozusagen gegen die Freiheit des Individuums, gegen die Pressefreiheit, gegen überhaupt alles, was Freiheit bedeuten könnte. Und auf der anderen Seite ist er aber auch hochgradig ablehnend der Kirche gegenüber und vor allen Dingen auch dem Wilhelminismus gegenüber. Also sprich, was dem normalen Konservativen ja erstmal einleuchten müsste, dass quasi Kirche und ein starker Staat wie das Bismarckreich, das könnten ja so Sehnsuchtspunkte sein, aber das lehnt er auch komplett ab. Also er ist tatsächlich ein Konservativer und darum hat er auch diesen Begriff konservative Revolution geprägt. Also er ist quasi ein Konservativer im 20. Jahrhundert. Also einer, der auf der einen Seite eine große nostalgische Sehnsucht hat, aber diese Sehnsucht ist wahnsinnig ungenau. Also er weiß, glaube ich, gar nicht ganz genau, was er gerne hätte, aber er hat einfach ein starkes Unbehagen an dem, wie es gerade läuft.
Möller van den Broek verbreitet patriotischen Zorn, ernährt Unzufriedenheit und Entfremdung mit der Republik und Stern nennt das den, Zitat, Übergang von übermäßiger Sentimentalität zu zügelloser Aggressivität, der sich im deutschen Denken vollzog. Zitat Ende. Und er schreibt eben, die Ideen Möllers packten Naturen, mit denen man nicht sprechen, nicht diskutieren konnte. Ist das auch eine Parallele zu heute?
Ja, klar, das ist ein bisschen das, was man einerseits vielleicht unter Populismus heute fasst, also dass man Dinge sehr polemisch, emotional, vereinfachend auf den Punkt bringt und ein weiteres Nachdenken damit eigentlich auch verhindern möchte. Und auf der anderen Seite verkörpert es eben ja doch diesen komischen, inneren, ungelösten Konflikt, den der Konservative natürlich in der Moderne hat. Also er profitiert ja vom wissenschaftlichen Fortschritt, von der Arbeitsteilung, von dem wachsenden Reichtum und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig lehnt er das auf einer wiederum so grolligen Ebene auch alles ab. Und das unterscheidet ihn dann eben vom linken Kritiker, der relativ klar analysiert, was eigentlich die Widersprüche denn da sind, die das Ganze dann so problematisch machen. Stichwort Kapitalismuskritik. Und hier wird das dann immer so ins allgemein menschlich, allgemein seelische, oder Adorno hat es mal so schön das Immerige genannt oder Jargon der Eigentlichkeit. Also es wird so eine Soße über alles drüber gekippt, in der man sich dann so komisch bibberig aufgehoben fühlt. Aber wenn man mal anfingen würde, darüber nachzudenken, dann würde man merken, na, das führt ja nirgendwo hin. Das ist quasi nur einfach eine permanente Unmutsbekundung.
Fritz Stern beklagt ja, dass der Kulturpessimismus zu wenig als ja einendes und gefährliches Element in der deutschen Gesellschaft gesehen wurde und eben grundlegend war für die Möglichkeit des Aufstiegs des Nationalsozialismus. Gleichzeitig fühlt er sich in der Pflicht, sozusagen eine Ehrenrettung Nietzsches zu unternehmen, indem er die Unterschiede dessen Kulturkritik und Pessimismus zu völkischen Kulturkritikern herausarbeitet. Wie haben Sie das gelesen? Was war da so sein Motiv?
Ja, das ist tatsächlich, finde ich, fast die schwierigste Passage in dem Buch. Weil Nietzsche wird von allen natürlich auch als großer Kulturpessimist wahrgenommen. Das ist wirklich problematisch, dass man sagt, er soll es dann vielleicht doch nicht gewesen sein. Natürlich, auf einer ganz philosophischen Ebene kann man sagen, Nietzsche ist einfach viel intelligenter als die ganzen und sein Ressentiment ist quasi viel reflektierter und er kritisiert ja auch sehr stark das Ressentiment, kritisiert es dann natürlich wiederum mit leicht auch, sage ich mal, antisemitischen Zügen. Also es ist sehr schwierig. Und ich finde, die Mühe, die er sich bei den dreien gibt, gibt er sich bei Nietzsche dann nicht wirklich. Also man merkt, dass er den einfach nur quasi aus dieser Geiselhaft befreien möchte, was verständlich ist, aber die Befreiung ist, glaube ich, viel komplizierter, als er es darstellt.
Die vorliegende Ausgabe enthält Vorworte von Fritz Stern. Sie haben das eben schon angesprochen. Einmal aus dem Jahr 1974 und einmal aus 2005. 1974, eben vor 50 Jahren, da warnte er davor, dass bei aller berechtigten Kritik am kapitalistischen System sich wieder ein übersteigerter Kulturpessimismus Raum greife, eben im Nachgang der 68er-Bewegung, diesmal eben von links. Und 2005 warnte er erneut vor Kulturpessimismus und Anti-Aufklärung in den USA. Das heißt also, die konservative Revolution hat den Nationalsozialismus lange überlebt?
Ja, klar. Das geht immer weiter, und weil natürlich jede neue Krise führt wieder zu einer neuen konservativen Reaktion auf die Krise. Und das Problematische daran ist natürlich für jede Gegenwart, dass es immer sehr schwer überhaupt zu begreifen ist, was ist denn an der Kritik an der Krise oder an der Reaktion auf die Krise das tatsächlich Realistische und das politisch Sinnvolle, und was ist daran ressentimentgetriebenes, grolliges, toxisches Unbehagen. Das ist aus der Rückschau natürlich, und das ist die große Qualität dieses Buches, kann man das irgendwie sehr schön auseinanderdividieren. Ich finde, für die Gegenwart ist es tatsächlich immer schwer, und darum ist dieses Buch so hilfreich, weil es nochmal das Denken schult im Blick auf diese ressentimentgetriebene Art von Politik, dass man nochmal genauer versucht hinzuschauen, dass man nicht zu schnell immer mit den Urteilen ist, was quasi jetzt toxisch, böse, faschistisch oder vielleicht auch gerade nicht sein soll. Also es schärft sehr das Bewusstsein davon, was die Gefahren dieser Politik ist, aber gleichzeitig auch, was die inneren Widersprüche dieser Politik sind.
Bernd Stegemann war das über Fritz Sterns Buch Kulturpessimismus als politische Gefahr. Eine Analyse nationaler Ideologie in Deutschland. Bei Klett Cotta verlegt, übersetzt von Alfred P. Zeller mit einem Vorwort von Norbert Frey. 467 Seiten, 25 Euro. Das Gespräch führte meine Kollegin Katrin Stövesand. Dieses und andere Gespräche über lesenswerte Bücher unserer gemeinsamen Reihe Faschismus verstehen finden Sie auf der Seite von Deutschlandfunk Kultur im Themenbereich Bücher. Bei der Europawahl liegt die AfD in Ostdeutschland auf Platz 1. Und auch bei den Kommunalwahlen hat sie dort die Nase vorn. Und auch wenn die in Thüringen als rechtsextrem eingestufte Partei bei den Stichwahlen am Sonntag kein weiteres Landratsamt und Rathaus dazugewinnen konnte, ist sie dort zweitstärkste Kraft. Diese Entwicklungen, besonders in Thüringen, beobachtet der Journalist Martin Debes schon lange. Debes hat viele Jahre für die Thüringer Allgemeine gearbeitet und ist seit April dieses Jahres Reporter beim Stern. Mit seinem Buch »Deutschland der Extreme – Wie Thüringen die Demokratie herausfordert« setzt er seine Erkundungen vor der Landtagswahl am 1. September fort. Holger Heimann hat das Buch gelesen und mit dem Autor gesprochen.
Im September stehen in drei ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen an. Sie könnten zu einer ernsten Prüfung für die bundesrepublikanische Demokratie werden. Besorgt und angespannt schauen deshalb viele dem Herbst entgegen. Vor allem auf Thüringen richten sich die Blicke, wo die rechtsextreme AfD von Björn Höcke die Umfragen anführt. Das politische Thüringen ist in vielerlei Hinsicht speziell. Es ist das einzige Bundesland mit einem linken Ministerpräsidenten. Bodo Ramelow führt eine Minderheitsregierung mit SPD und Grünen. AfD und Linkspartei besetzen in dem Bundesland die Mehrheit der Parlamentssitze. Die etablierten Parteien haben viel Vertrauen verspielt und blockieren sich seit Jahren gegenseitig. Es lohnt sich also, auf die Region zu schauen. Das tut seit Jahren der Journalist Martin Debes. In seinem neuen Buch erkundet er, was Thüringen so besonders und zu einem Land der Extreme macht. Debes konzentriert sich dabei nicht nur auf die politischen Dynamiken der letzten Jahre. Er blickt auch zurück auf historische Prägungen.
Thüringen ist das Land, in dem Bach geboren wurde und Luther das Neue Testament übersetzte. Das Land, in dem Goethe und Schiller ihre größten Werke schrieben, in dem die Frühromantiker wirkten und das Bauhaus entstand. Das Land, in dem SPD und Urburschenschaft gegründet wurden, in dem sich die erste deutsche Republik konstituierte und ihr eine Verfassung gab. Thüringen ist aber auch das Land, in dem 1924, also genau vor 100 Jahren, Bürgerliche erstmals Rechtsextremisten an der Macht beteiligten.
In der thüringischen Kleinstadterei findet Martin Debes den Ursprung für eine enorme kulturelle Vielfalt, aber auch für nachhaltige Konflikte. Für die Nazis habe sich die Region als fruchtbarer Boden erwiesen. Hitler machte Thüringen zu seinem Machtlabor. Er kam regelmäßig nach Weimar und überlegte sogar, die Parteizentrale von München in die thüringische Stadt zu verlegen. Hier fand 1926 der erste Parteitag der NSDAP nach der Aufhebung ihres Verbots statt. In der Nähe von Weimar entstand mit dem KZ Nora das erste Konzentrationslager. Die besondere Verfasstheit des Landes habe schon immer extreme und extremistische Kräfte angezogen, fasst Debes zusammen. Er weiß, dass aus dem, was vor 100 Jahren geschehen ist, sich nicht ableiten lässt, was morgen in Thüringen passiert. Er versteht die Vergangenheit jedoch als Warnung.
Ich glaube, dass wir zu Recht in Thüringen stärker sensibilisiert sind, sein sollten auch, als in anderen Regionen Deutschlands. Und dass wir heute diese Parallelen haben, müsste doch zumindest dazu führen, dass wir sensibler sind für bestimmte Entwicklungen. Und das ist das, was ich auch erreichen will mit dem Buch.
Ausführlich widmet sich Martin Debes auch den DDR-Jahren und den Wirren der Wendezeit. Er rekapituliert den Zusammenbruch ganzer Industrien, Massenarbeitslosigkeit und Massenabwanderung. Die psychischen und emotionalen Folgen der Transformation skizziert er ebenso präzise wie die soziale und ökonomische Lage. Als Folge eines problematischen Einigungsprozesses diagnostiziert er ein weit verbreitetes Gefühl, zweitklassig zu sein. Es ist eine fruchtbare Gemengelage für Populisten unterschiedlicher Couleur. Der Elitenaustausch, der die Wende begleitete, sei in der Geschichte ohne Beispiel, konstatiert Debes. Die bekanntesten Politiker Thüringens, Bodo Ramelow, Björn Höcke und Thomas Kemmerich, kommen aus dem Westen. Debes kennt sie alle aus der Nähe. Aufschlussreiche Passagen und Beobachtungen aus Interviews, die er geführt hat, sind in seinen Essay eingeflossen. Der FDP-Mann Kemmerich war es, der sich mit den Stimmen der AfD 2020 zum Ministerpräsidenten wählen ließ. Für wenige Tage nur. Bundeskanzlerin Angela Merkel bestimmte, die Wahl sei rückgängig zu machen. Die Vor- und Nachgeschichte der Kemmerich-Wahl, die Jürgen Habermas den Schock von Erfurt genannt hat, ist das Zentrum des Buches. Minutiös und mit Sinn für Spannung und Dramaturgie schildert Debes die Geschehnisse, die Thüringen verändert und das Vertrauen in die politischen Akteure nachhaltig beschädigt haben.
Wie bei einem schweren Unfall beginnen nach dem Schock die wirklichen Schmerzen. Diese sind hier umso größer, da es schon zuvor Verletzungen gab, die nie ausheilten. Jetzt zeigt sich endgültig, dass die Demokratie in Thüringen aus der Geschichte des Landes heraus besonders verwundbar ist.
Die akribischen Erkundungen von Martin Debes geben nie vor, eine finale Erklärung für eine komplexe gesellschaftspolitische Gemengelage zu liefern. Das unterscheidet Debes auf angenehme Weise von manch anderen Autoren, die sich mit dem Osten Deutschlands beschäftigt haben. Debes ist ein neugieriger Forscher und Fragender, der ein ganzes Bündel von Prozessen nachverfolgt. Die Entwicklungen der vergangenen Monate kann der Autor nur streifen, da er sein Buch schon im Januar abgeschlossen hat. Das Bündnis von Sarah Wagenknecht, so mutmaßt er, könne die unfreiwillige Querfront von AfD und Linke aufbrechen. Die Auswirkungen der landesweiten Demonstrationen zur Verteidigung einer weltoffenen Republik beurteilt er zurückhaltend.
Die Demonstrationen haben auf jeden Fall gezeigt, dass die AfD nicht die Straße besetzt. Die hat gezeigt, wo die Mehrheit sich befindet, auch in Ostdeutschland, auch in Thüringen, auch wenn es vielleicht nicht mehr die überwältigende Mehrheit ist und schon gar nicht auf dem Land. Die Stimmung gedreht haben diese Demonstrationen nicht.
Für Martin Debes ist die genaue Beschreibung wichtiger als die zugespitzte Bewertung. Die engagierte Nüchternheit, mit der dieser Autor auf die Lage in Thüringen schaut, macht sein Buch so interessant und lesenswert. Beruhigend sind seine Befunde nicht.
Meint Holger Heimann über Martin Debes Buch Deutschland der Extreme, wie Thüringen die Demokratie herausfordert. Es ist bei CH Links verlegt, 280 Seiten kosten 20 Euro. Der britische Kulturkritiker Mark Fisher war bis zu seinem Suizid im Jahr 2017 einer der einflussreichsten Pop- und Kapitalismuskritiker unserer Zeit. Immer wieder beschäftigte ihn die Frage, wie man sich eine Zukunft vorstellen kann, die über ein System hinausgeht, das einem eigentlich nur beibringt, dass ausschließlich Konsum begehrenswert ist. Und so war es nur logisch, dass er diese Frage auch ins Zentrum eines Seminars stellte, das er Ende 2016 unter dem Titel Post-Capitalist Desire am renommierten Londoner Goldsmiths College abhielt. Die ersten 5 Sitzungen fanden noch statt, dann beging Fischer, der viele Jahre unter Depressionen litt, Suizid. Sein abgebrochenes Seminar wurde dadurch zu einer Art Vermächtnis. 2021 wurden transkribierte Tonaufnahmen davon in Buchform herausgegeben. Nun liegt das Buch in deutscher Übersetzung vor, unter dem etwas zweideutigen Titel Sehnsucht nach dem Kapitalismus. Moritz Klein.
Die Ausgangsfrage für das in diesem Buch dokumentierte Seminar ist so einfach wie weitreichend.
Zu welchem Grad wollen die Menschen den Kapitalismus eigentlich? Und im Umkehrschluss, in welchem Ausmaß begehren die Menschen den Postkapitalismus?
Denn der Kapitalismus arbeitet ja mit unseren Wünschen und Sehnsüchten und vereinnahmt damit unser Begehren. Fischer illustriert das Problem mit dem Überlegenheitsgestus von Konservativen, die Kapitalismuskritikern vorwerfen,
dass sie nicht wirklich wollen, was sie vorgeben zu wollen. Sie behaupten zwar auf der ethischen Ebene, dass sie in einer anderen Welt leben möchten, aber auf der Ebene der Libido in ihrem Begehren hängen sie an der gegenwärtigen kapitalistischen Welt.
Dagegen will Fischer zeigen, dass es sehr wohl ein anderes Begehren gibt, das sich über das im Kapitalismus Mögliche hinaussehnt. Dazu richtet er den vorgesehenen Seminarstoff, eine Mischung aus Theorie und Geschichtstexten, an einer historischen Erzähllinie aus, beginnend in den 1960er Jahren. In erkennbarem Zusammenhang mit seinem letzten, nicht mehr realisierten Buchprojekt Acid Communism geht Fischer von der Hippie-Gegenkultur der 60er Jahre aus. Deren Experimente eines anderen Zusammenlebens gegen die Werte und Normen der Mehrheitsgesellschaft betrachtet Fischer als Vorgriff auf eine postkapitalistische Utopie. Ins Zentrum der Kapitalismuskritik stellt er dabei nicht Klima- und Umweltzerstörung oder materielle Ungleichheit, sondern die gesellschaftliche Bedeutung der Erwerbsarbeit. Mit theoretischem Bezug auf Denker wie Herbert Marcuse sieht Fischer das Repressive und Antiprogressive des Kapitalismus vor allem darin, dass dieser niemals wirkliche Freiheit und wirkliches Gemeinwohl schaffen könne, sondern im Gegenteil sogar aktiv dagegen ankämpfen müsse.
Freiheiten sind Ziele, die um ihrer selbst willen verfolgt werden, statt aus extrinsischen Gründen und anstelle von Zielen, die uns von anderen vorgegeben wurden. Wo es Knappheit gibt, müssen wir uns erst um diese Knappheit als Problem kümmern und uns mit ihr auseinandersetzen. Doch wenn uns die Technologie einen Großteil davon abnehmen kann, dann gilt diese Ausrede nicht mehr. Was wir stattdessen haben, ist jede Menge überschüssige Repression, welche lediglich dem Ziel dient, Herrschaft um ihrer selbst willen und die Unmöglichkeit des Lebens in Freiheit zu erhalten. Das heißt, Menschen davon abzuhalten, weniger zu arbeiten und ihre eigenen Bedürfnisse autonom festzulegen und zu befriedigen.
Wie groß der produzierte Wohlstand auch immer sei, die Teilhabe daran müsse im kapitalistischen System eingeschränkt bleiben, als individuelle Leistungsbelohnung, gebunden an den Zwang der Arbeit, statt als bedingungsloses Gemeingut für alle. Was Fischer sagt, ist also, im Kapitalismus kann, darf und wird niemals ein Ende von Knappheit oder die Befreiung menschlicher Schaffenskraft von Zwängen erreicht werden, weil das schlicht das Ende des Kapitalismus wäre. Und doch habe dieser selbst die Voraussetzungen für eine postkapitalistische Transformation maßgeblich mitgeschaffen. Deshalb sei Post auch etwas anderes als Antikapitalismus. Nach Fischers Darstellung war der einzigartige historische Moment zwischen den 1960er und 70er Jahren eben dies, eine Übergangsmöglichkeit zum Postkapitalismus in Richtung einer Post-Work-Society. Auch das Kapital habe damals diese Dynamik wahrgenommen, als ernsthafte Bedrohung seiner Interessen. Entsprechend epochal war seine Gegenreaktion, und das ist die andere Seite, warum gerade die 70er Jahre für Fischer so aufschlussreich sind. Als Abwehrstrategie wurden damals die Herrschaftsformen des Neoliberalismus entwickelt und durchgesetzt, der Beginn seiner bis heute andauernden globalen Hegemonie. Zentral für das Verständnis dieser Geschichte ist, welche sozialen Formen das postkapitalistische Begehren konkret organisieren konnten. Am Beispiel der USA der 70er Jahre zeigt Fischer, es war die solidarische Verknüpfung der Anliegen von Arbeiterbewegung, Feminismus, Bürgerrechtsbewegung und Counterculture. Dieses gemeinsame Handeln konnte dem Kapital real gefährlich werden. Und die amerikanische Rechte um Richard Nixon habe das sehr gut verstanden und Gegenstrategien entwickelt, die genau auf diesen Quell der Stärke zielten.
Sie haben unter anderem versucht und hatten auch Erfolg damit, eine Strategie nach dem Motto »Teile und herrsche« zu verfolgen. Besonders wenn es darum ging, Weiße gegen Schwarze aufzuwiegeln und Ressentiments zwischen diesen beiden Gruppen zu schüren.
Das ist in den USA noch immer der gangbarste Weg. Aber das Politikmachen mit Ressentiments funktioniert ebenso gut in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Nach einem so simplen wie schlagkräftigen Grundprinzip.
Ressentiment ist meiner Ansicht nach die Haltung, dass mir selbst etwas verwehrt wird, was jemand anderes bekommen soll. Nicht, dass wir alle mehr bekommen sollen, was man als Basis des Klassenbewusstseins bezeichnen könnte.
Zum Beginn von Fischers Seminar im November 2016 war der jüngste Erfolg der Ressentimentpolitik der Wahlsieg von Donald Trump. Jetzt, da Trump noch einmal antritt, klingt Fischers posthume Stimme gespenstisch aktuell. Aber noch in manch anderer Hinsicht ist das, worüber Fischer damals gemeinsam mit seinen Studierenden nachdachte, auch heute von unmittelbarem Interesse. Die Lektüreliste für den geplanten Gesamtkurs ist im Anhang des Buchs abgedruckt, sodass wer mag, das abgebrochene Seminar im Selbststudium fortsetzen kann. Leider wird dies ohne den begnadeten Lehrer Mark Fischer gehen müssen, der, im Buch sehr schön nachzuempfinden, noch die abstraktesten Theoriestellen und die verwirrtesten Zwischenfragen seiner Studierenden stets zurückzugeleiten wusste auf eine klare Linie des Nachdenkens über eine bessere Zukunft.
Das war Moritz Klein über die von Matt Cohun herausgegebenen letzten Vorlesungen von Mark Fischer. Sie wurden ins Deutsche übertragen von Alexander Brendler und bei Brumaire unter dem Titel Sehnsucht nach dem Kapitalismus verlegt. 296 Seiten kosten 24 Euro. Wie gängige Machtstrukturen sich im Kapitalismus verfestigen, interessiert auch die beiden Wissenschaftler Simon Sahner und Daniel Stehr. Sahner ist Literatur und Daniel Stehr Wirtschaftswissenschaftler. Und diese Kombination hat dann auch zu einem interessanten Ansatz geführt, unser Wirtschaftssystem zu untersuchen. In ihrem Buch »Die Sprache des Kapitalismus« haben sie sich unter anderem gängige Formulierungen angeschaut, die wir alle oft verwenden, ohne sie zu hinterfragen. Formulierungen wie steigende oder explodierende Preise oder die Energiekrise, die die Wirtschaft überrollt. Solche Beispiele finden die beiden Autoren hochproblematisch, weil sie eben die Verantwortlichkeiten verschleiern. Katja Scherer hat ihr Buch gelesen und weiß, ob es überzeugt.
Dass Sprache unser Denken und unsere Sicht auf die Welt beeinflusst, ist bekannt. Das haben die vielen Debatten ums Gendern und eine nicht diskriminierende Sprache hinreichend belegt. Simon Sahner und Daniel Stehr beziehen diese Kritik nun auf einen neuen Bereich, die Wirtschaft. Sie schreiben:
Wir sprechen in einer Sprache über unser Wirtschaftssystem, die die Funktionsweise ökonomischer Prozesse verschleiert, Handlungsmöglichkeiten unsichtbar macht und dadurch bestehende Machtstrukturen festigt. Gleichzeitig erzeugt dieses Sprechen falsche oder irreführende Vorstellungen davon, wie unser Wirtschaftssystem und seine Abläufe funktionieren.
Das beginnt aus Sicht der Autoren mit der Verwendung bestimmter Begriffe. Etwa damit, dass Beschäftigte Arbeitnehmer und Unternehmen Arbeitgeber genannt werden. Das gehe zurück auf eine Zeit, als noch Gutsherren, Knechten und Mägden Arbeit gaben, schreiben sie. Heute zementierten diese Begriffe die Vorstellung von Unternehmern als überlegener sozialer Gruppe. Dabei sei diese Rollenzuschreibung in einer freien Gesellschaft unzutreffend.
Schließlich kann man mit Fug und Recht behaupten, dass doch die Person, die arbeitet, etwas gibt, nämlich Arbeitskraft, und diejenige Person oder Institution, für die gearbeitet wird, etwas nimmt, die Arbeitskraft anderer.
Die Autoren kritisieren auch, dass es im gesellschaftlichen Diskurs oft heißt, die Preise sind gestiegen, anstatt Unternehmen haben die Preise erhöht. Und sie stören sich daran, dass Medien, Institutionen und Fachleute Wirtschaftskrisen oft mit Naturkatastrophen vergleichen. Zum Beispiel haben manche Ökonomen die Preissteigerungen in der Energiekrise als Tsunami bezeichnet. Und der Internationale Währungsfonds hat schon die Finanzkrise von 2008 einst als perfekten Sturm eingeordnet. Solche Vergleiche dienen aus Sicht von Sahner und Stehr dazu,
erstens, die Verantwortung für konkrete Situationen von einzelnen Personen und Institutionen wegzuschieben. Die zweite Funktion solcher Metaphern besteht darin, Eingriffe in die Sozialsysteme oder andere unpopuläre Politikentscheidungen sprachlich vorzubereiten und zu rechtfertigen.
Zum Beispiel das Aufspannen teurer Rettungsschirme, oft um gerade die Unternehmen zu retten, die die Krise mit verschuldet hätten. Kritisch sehen die Autoren auch das oft entworfene Bild eines sich selbst regulierenden Marktes, das gerade in ökonomischen Berichten immer wieder genutzt werde. Für solche Sprachbilder mitverantwortlich machen sie Volkswirte und Volkswirtinnen. Diese suchten nach möglichst einfachen Botschaften, um ihre Theorien bekannt zu machen, ohne darauf hinzuweisen, dass diese ideologisch geprägt seien.
Die Sprache des Kapitalismus, so wie sie von Ökonominnen genutzt wird, zeichnet sich aber nicht nur durch ihre Bildhaftigkeit aus. Wichtig ist weiterhin, dass sie einfache Regeln liefert, wie unsere Welt funktioniert. In einem Wirtschaftssystem, das so komplex und undurchsichtig wie unseres ist, gewinnt im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit nicht zwingend die beste Theorie, sondern oft diejenige, die sich sprachlich am besten verkaufen lässt.
Politiker und Journalisten sorgten für deren Verbreitung. Irreführend sind aus Sicht von Sana und Ster darüber hinaus bestimmte Glaubenssätze wie »Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied« oder »Wer hart arbeitet, hat ein gutes Leben«. Solche Narrative dienten aus ihrer Sicht vor allem dazu, wirtschaftliche Ungleichheiten im Kapitalismus zu rechtfertigen und zu verhindern, dass das Wirtschaftssystem an sich in Frage gestellt werde.
Denn wenn für ihre Situation lediglich die Menschen selbst verantwortlich sind, dann besteht auch kein Handlungsbedarf und das System muss nicht in Frage gestellt werden. Es geht immer darum, sprachlich zu markieren, dass das System, so wie wir es gestalten, funktioniert und Krisen oder Verliererinnen innerhalb des Systems die Ausnahme sind.
Die Hoffnung der Autoren ist, dass sich das durch ihr Buch in Teilen ändert. Erreichen wollen sie vor allem, dass der Kapitalismus in der Gesellschaft nicht mehr als alternativlos wahrgenommen wird. Aktuell dominiere das Narrativ, dass nur der Kapitalismus Wohlstand und ein glückliches Leben ermögliche. Die Abkehr vom Kapitalismus werde automatisch mit einem Verlust an Wohlstand und damit an Lebensqualität assoziiert.
Dass eine andere Form der Ressourcenverteilung, eine andere Form des Wirtschaftens, kurz gesagt eine Überwindung des Kapitalismus, für viele Menschen mit einem Gewinn an Lebensqualität verbunden sein könnte, ist in dem Narrativ nicht vorgesehen.
Eine kritischere Reflexion der Sprache kann das aus ihrer Sicht ändern. Sie schreiben:
Was wir also brauchen, ist eine postkapitalistische Sprache und Erzählungen von einem guten Leben nach dem Kapitalismus. Wir müssen ökonomische Zusammenhänge genauer beschreiben, Profiteure und Verantwortliche auch sprachlich sichtbar machen und widersprechen, wenn Alternativlosigkeit vorgegaukelt wird. Dieses Buch wird den Kapitalismus nicht überwinden. Aber es ist ein Anfang, wenn wir verstehen, welchen unglaublichen Unterschied es macht, ob Preise steigen oder erhöht werden.
Das stimmt. Dennoch wird das Buch seinem hohen eigenen Anspruch nur teilweise gerecht. Denn die Autoren gleiten von ihrer durchaus interessanten Sprachkritik immer wieder in eine recht pauschale und in der Sache nicht neue Kapitalismuskritik ab. Das ist schade. Dennoch ist die Grundidee des Buches interessant und kann Anstoß dazu geben, genauer darüber nachzudenken, wie über Wirtschaft gesprochen wird, auch in den Medien. Positiv ist auch, dass das Buch gut verständlich geschrieben ist und sich daher auch für Menschen mit wenig wirtschaftlichem Vorwissen eignet.
Meint Katja Scherer über das Buch von Simon Sana und Daniel Ster. Die Sprache des Kapitalismus. Es ist bei S. Fischer verlegt. 304 Seiten gibt's für 24 Euro. Und damit geht Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur, an diesem Montagabend zu Ende. Nächste Woche geht es um das Buch Armut. Für Pulitzer-Preisträger Matthew Desmond eine amerikanische Katastrophe. Wenn Sie aber gerade jetzt Lust haben auf ein neues Buch, der Buchladen Ihres Vertrauens aber gerade schließt, schauen Sie doch mal in unsere Deutschlandfunk-App. Da gibt es viele gute Bücher, die Sie begleiten wollen. Am Mikrofon verabschiedet sich Melanie Longerich. Ihnen weiterhin einen schönen Radioabend.